Selbstmitleid und kann nicht vergeben. Ganz interessant. So ist das manchmal in dieser Welt. Kein klares Denken, merken auch gar nicht, dass es gar nichts bringt, dass ich nicht vergeben kann. Und wahr ist eigentlich, wir können auch gar nicht vergeben. Und wahr ist eigentlich, der Mensch als solches, der kann nur auf sich selbst schauen. Und der Mensch kann eigentlich nur wirklich mit sich selbst Mitleid haben. Mit sich selbst mitleiden. Und es leidet dann manchmal dazu, dass wir dann sagen, Mensch, anderen muss ja auch noch was Gutes tun, dann leide ich eben für andere auch noch mit. Und dann geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so leben dann manche Menschen auf dieser Welt und denken dann, naja gut, das wird dann schon alles so passen. Endlich kann ich klar denken. Die Fackelträger, die Organisation, für die ich arbeite, ist ja eine Organisation, die sich gründete auf einen Mann, der hieß Major Ian Thomas. Und der Major Ian Thomas, das war ein Major in der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg, wollte eigentlich Medizin studieren und wollte gern in die Mission nach China als Missionsarzt. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und er ist eingezogen worden und hat dann gegen deutsche Truppen gekämpft. Letztendlich dann auch in Monte Cassino war so eine entscheidende Schlacht. Und der Major Ian Thomas hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er in England, haben sie so einen Herrschaftssitz gekauft, er und seine Frau. Und auf diesen alten Herrschaftssitz, wie so ein kleines Schloss, da haben sie dann junge Deutsche eingeladen, nach England zu kommen. Und die wollten junge Deutsche in England haben, nicht damit sie eine politische Umerziehung haben, sondern damit ihre Herzen verändert werden. Damit sie endlich klar denken können. Nicht, dass sie wieder irgendeine Ideologie ausgesetzt werden. Ob es der Sozialismus ist, die Ideologie, der Kapitalismus, der Materialismus, Kommunismus, Christsozialismus, wie man es auch immer nennt. Und er wusste ja von der Erfahrung her aus seinem eigenen Leben, dass diese Ideologien, die bringen uns nicht weiter im Leben. Wahr ist, wir werden in Ideologien großgezogen. In Gedanken, Gebäuden großgezogen. Je nachdem, wo wir herkamen. Aber das wollte er eben nicht. Weil er selber das merkte, diese befreiende Botschaft in Jesus Christus. Das Interessante ist, ihr Lieben, dass die Bibel davon spricht, im Alten Testament, dass dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, eines Tages Menschen ein neues Herz geben wird. Ein Herz, was wir vorhin gesungen haben, ein Herz, das plötzlich sehen kann, verstehen kann. Das plötzlich empfänglich wird für das, was Gott wirklich will, für seinen Heiligen Geist. Und das verändert Menschen. Schaut, es gab, war ein Seifenfabrikant und ein Pastor, die gingen spazieren miteinander. Und der Seifenfabrikant spricht mit dem Pastor und sagt, also Herr Pastor, man muss schon ehrlich sein, 2000 Jahre Christentum hat nicht viel gebracht. Ne? Mord und Totschlag auf dieser Welt. Selbst in der christlichen Welt. Selbst Menschen, die christlich sich nennen, die getauft sind, konfirmiert sind, getauft, gefirmt sind oder Erwachsenen getauft sind, werden plötzlich zu brutalen Bestien. Bringen andere um, ziehen andere über den Tisch, brechen die Ehe, nehmen sich, was ihnen nicht gehört, sagen die Unwahrheit in der Schule, können nicht wirklich Persönlichkeiten sein. Nehmen wir mal so. Das ist ein bisschen wie die Welt, sag mal, ich nenne es mal heute, die muslimische Welt auf die christliche Welt schaut. Der ehemalige Revolutionsführer im Iran, Ayatollah Khomeini, der wurde mal gebeten, dass er einen Aufsatz schreibt für die Frankfurter Allgemeinen über die christliche Welt. Und er schrieb, die christliche Welt erinnert ihn an einen Stein, der im Wasser liegt. Und wenn man den Stein herauszieht aus dem Wasser, was ist er dann? Nass. Und wenn man den Stein aufschlägt, was ist er dann innen? Trocken. Trocken. Umspült von der christlichen Kultur. Jetzt ist bald wieder Weihnachtsmarkt. Das ist so schön. Und je nachdem, welcher christlichen Ideologie wir folgen, stellen wir einen Weihnachtsbaum auf oder nicht. So sind wir. Wir streiten uns sogar über Weihnachtsbäume. Für den einen ist es ein besonderes Zeichen davon, für den anderen ist es ein besonderes Zeichen dagegen. Das ist ganz interessant. Und so muss man sich dieses Gespräch vorstellen zwischen diesen Seifenfabrikanten und dem Pastor. Und er sagt es eben dann, ja, es hat nicht viel gebracht, das Christentum, oder? Und die laufen dann so weiter. Und dann kommen sie an so eine Straßenecke und dann schaut der Pastor den Seifenfabrikanten an und sagt, naja, Seife gibt es auch schon ganz schön lange, oder? Und sagt er, ja klar. Ja, aber die Seife bringt auch nicht viel. Die Menschen sind noch genauso schmutzig. Und es sieht ein kleines Kind im Dreck spielen und zeigt ihm das kleine Kind. Und der Seifenfabrikant sagt, ja, ja, der Trick der ganzen Sache ist, die Seife muss man anwenden. Und der Pastor sagt, und der Trick der ganzen Sache ist, das Christsein muss man anwenden. Und wisst ihr, Christsein hat nichts mit einer christlichen Religion zu tun. Ob ich römisch-katholisch bin, evangelisch bin, frei evangelisch bin, CVJ-Emmerisch, altpietistisch, jungpietistisch, neupietistisch, halbpietistisch. Mit dem hat es gar nichts zu tun. Es hat was mit Christus zu tun. Der Major Ian Thomas, der hat auch mal diesen Satz geprägt, sagte, Christsein ist unmöglich, kannst du nicht leben. Versuch's gar nicht erst. Versuch gar nicht erst, Christ zu sein. Lass es. Weil es ist unmöglich. Das kann nur einer und es ist Christus. Ist der Einzige, der so leben kann. Versuch auch gar nicht erst mal dein Denken wieder zu verändern, sondern lass doch den im Leben regieren, der so denkt, wie der Schöpfer Gott wirklich denkt. Christus. Und das ist das Wunderbare daran. Schaut, das ist ein christlicher Büchertisch. Und wenn man an den christlichen Büchertisch geht, ich weiß, Bücher können eine große Hilfe sein. Keine Panik. Aber geht man so einen Büchertisch entlang und dann könnte man sich die Frage stellen, was wissen Christen eigentlich überhaupt? Christen wissen nicht, je nachdem, wo sie herkommen, ob sie tanzen dürfen oder nicht tanzen dürfen. Christen wissen gar nicht, welche Art von Musik, dass sie eigentlich hören dürfen. Christen wissen jetzt auch gar nicht, darf ich jetzt am Sonntag Fußball spielen oder nicht Fußball spielen? Ja, da werde ich lieber kein Christ, weil das ist ja noch komplizierter. Mein Leben ist ja eh schon kompliziert genug. Christen müssen auch gar nicht, wie man wirklich vergibt, weil da müssen sie auch ein Buch kaufen, da drin steht, wie man lernt zu vergeben. Christen wissen gar nicht, wie das ist eigentlich, wirklich auf andere nur zu schauen und nicht auf sich, weil die müssen auch ein Buch kaufen, da steht drauf, hab kein Selbstmitleid. Wie arbeite ich mein Selbstmitleid ab? Was ist der richtige Mann für mein Leben, die richtige Frau für mein Leben, der richtige Arbeitsplatz für mein Leben? Ist interessant. Und all das davon ist ein Ausdruck davon, dass oft dieser lebendige Christus nicht lebt, wisst ihr? Er lebt einfach nicht. Wir lesen viele Bücher über ihn. Und in den Büchern werden wir auch angespornt, für ihn zu leben. Und scheitern dann immer wieder, immer wieder. Und dann kommt es, dass ich in der Schule benachteiligt werde und schon kann ich nicht vergeben. Weil ich kann es ja auch nicht. Es ist Christus, der kann das. Es ist der Einzige, der das kann. Es ist der Einzige, der es konnte, sich anspucken zu lassen, ohne Schuld, ohne Schuld. Er hat nie eine Lüge gesagt. Er ist seinen Eltern nie ungehorsam gewesen, seinen irdischen Eltern. Er hat seinen Lehrer nie hinters Licht geführt. Er hat nicht einfach ein Kaugummi unter dem Tisch vom anderen geklebt. Wenn Jesus damals Fußball gespielt hätte, hätte er immer gesagt, ja, das war ein Elfmeter, es war kein Elfmeter. Immer. Und es kann nur er, das ist der lebendige Gott. Und deswegen ist es ganz interessant, dass die Bibel schon mal uns auffordert, jetzt verändert euer Denken und glaubt ans Evangelium. Nicht verbessert euch ein bisschen, Versucht euch ein bisschen zu verbessern, ihr Menschen auf diesem Planeten. Nee, glaubt ans Evangelium. Glaubt daran, dass es jemanden gab, der gekommen ist, um eure verlorenen Herzen, die so gefüllt sind mit so einem Denken, wie es Jesus Christus mal sagt. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Es gibt manche Menschen, die können nicht gut denken. Die sind in einer Welt aufgewachsen, die haben nie gelernt, gut zu denken. Die haben nie was Gutes gesehen. Und selbst gibt es Menschen, die nur in gutem Umfeld aufgewachsen sind und plötzlich denken sie böse. Ich gehe manchmal ins Gefängnis, ich bleibe nicht lange drin. Wer weiß, was noch kommt. Sag niemals nie, sagte schon der James Bond. Und er hat es gewusst, ne? Deswegen gingen die Leute ins Kino. Im Gefängnis sitzen viele Menschen, die sagen, nie mehr. Und 2 Jahre später, nach der Entlassung, sitzen sie wieder drin. Und da sitzen Menschen vor dir, die sagen, ich habe gedacht, ich könnte das verändern, irgendwie. Mit Therapie. Mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Und ich musste feststellen, ich bin wieder an mir selbst gescheitert. Und das ist oft ein guter Punkt, wisst ihr. Die Bibel sagt, dass Gott gefallen hat an einem Menschenherzen, das gescheitert ist. An einem Menschenherz, so drückt es Psalm 51 aus, in einer wunderbaren Art, die Opfer, die Gott gefallen sind, viele Versprechungen. Ab morgen wird alles anders und alles besser. Ich werde mich total ändern. Nee, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Der Gedanke von einem zerschlagenen Herz, zerbrochen, bedeutet eigentlich so wie ein Herz, das einen totalen Kreislaufkollaps erlebt hat, das aus sich selbst heraus nicht mehr schlagen kann, das keine Kraft mehr hat. Man könnte so sagen, mit einem Menschen leben, ich will das alles gar nicht mehr aus mir selbst heraus probieren. Ich kann mich nicht verändern. Ich brauche eine Kraft, die mich verändert. Und ihr Lieben, wenn nicht die Kraft dessen, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der noch am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, weil sie nicht klar denken. Die denken nicht klar, die Menschen. Selbst die christliche Welt denkt nicht klar, auch für Weihnachten können wir Jesus gebrauchen. Dass er uns unser Selbstmitleid wegnimmt, dafür können wir ihn auch gebrauchen. Damit wir uns gewollt fühlen, das finden wir auch noch klasse. Aber eigentlich geht es darum, Menschen sind hoffnungslos verloren, versteht ihr? Hoffnungslos verloren. In den Augen Gottes. Seit Anfang der Schöpfung. Adam und Eva dachten wie Gott. Es war voll drin in ihrem Leben und es war so gut. Sie haben klar gedacht. Da waren keine Zweifel über diesen einen Gott. Das war so nah und es war so vertraut. Wenn man sie fragen könnte heute, habt ihr damals vor dem Sündenfall gewusst, was Bitterkeit ist? Müssten sie sagen, nö, wusste man nicht. Wusstet ihr damals, was Scham ist? Keine Ahnung. Aber ihr war doch nackt, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Weil vorm Sündenfall gab es keine Gier, Heinz, die dich heute beseelt. Die Gier gab es damals nicht. Der Adam würde sagen, vorm Sündenfall, Heinz, wusste ich gar nicht, wie das ist, wenn man eine Frau nachgiert. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich wusste noch gar nicht mehr, was Frieden ist. Weil der lebendige Gott gegenwärtig war. Mit anderen Worten, die Welt war so, wie wir uns die Welt gerne machen würden. Und wie sie uns unsere Politiker auch gerne versprechen. So machen wir euch die Welt. Und dann kam der Lügner, der Satan, der Durcheinanderbringer, der Engel des Lichts. Und er sagte ihnen dann das ganz einfach, meinte Gott hat wirklich gesagt, wisst ihr, Gott weiß eigentlich mit anderen Worten, wenn ihr ihm folgt, dann werdet ihr nicht unabhängig sein. Aber ihr seid doch eigentlich dafür geschaffen, unabhängig zu sein. Ihr wollt doch auch mal was sein in dieser Welt. Und dann hat der Mensch seinen Rücken Gott zugekehrt und dann ging die Herrlichkeit Gottes aus dem Menschenleben weg. Die Gegenwart Gottes ist verschwunden. Das klare Denken Gottes ist verschwunden. Und von Anfang an war Mord und Totschlag. Ein Bruder hat den anderen sofort erschlagen. Der konnte es nicht ertragen, versteht ihr? Der konnte es nicht aushalten, dass der andere besser dasteht vor Gott als er. Nee, das geht nicht. Plötzlich stand der Mensch im Mittelpunkt. Nicht mehr Gott. Und der Teufel, der ist ja clever. Ich denke, das religiöseste Wesen und das frömmste Wesen dieser Welt ist der Teufel. Oh, wie der Menschen gefangen nehmen kann. Und es merkt man oftmals daran, wenn Menschen irgendwas Gutes tun können, um sich gut zu fühlen, dann tun sie es auch. Jetzt demnächst kommen wieder die ganzen Weihnachtsgalas im Fernsehen dran. Und all diejenigen, die auch mal was Gutes tun wollen, mal wieder auftreten. Und dann kommen ein paar Bilder von Aktion Sorgenkind und von Kindern in Rumänien, die von der Flut fast weggespült wurden und von Kindern in Indien. Und dann spenden wir doch ganz herzlich dafür und wir fühlen uns gut. Aber der Rest meines Geldes liegt in der Schweiz. Zum Beispiel. Wisst ihr, so sind wir Menschen und so sind wir, nicht einer, der irgendwo sitzt in Deutschland. Nee, nee, so sind wir Menschen, das sagt Jesus. Weil Jesus sagt, da kommt Ehebruch aus dem Herzen hervor. Das ist im Denken verankert. Da kommt Unzucht aus dem Herzen. Das ist im Denken verankert, in dem Denken, das weg ist von Gott. Da kommt Mord. Wir wundern uns und fragen, Mensch, wir hatten doch genug Kriege, wir hatten doch genug Mord und Totschlag gehabt in dieser Welt. Der Mensch muss doch mal aus Erfahrung klug werden. Nee, die Erfahrung verändert das Menschenherz nicht, ihr Lieben. Verändert sie nicht. Aus dem Herzen, sagt Jesus, kommt Diebstahl. Das ist im Denken verankert, das ist drin. Ich muss das haben. Entweder stehle ich jemandem die Zeit, oder ich stehle ihm das Geld, oder ich stehle ihm das Leben, oder ich stehle ihm die Frau, ich stehle ihm den Mann, ich stehle ihm das Fahrrad, ich stehle ihm das Kind, ich stehle ihm die Lust, die Luft zum Leben und die Lust zum Leben. Ich stehle ihm die Freude am Leben, weil du morgen arbeitslos bist. Und du brauchst gar nicht mehr in die Schule gehen, weißt du? Du kannst es nur machen, weil deine Eltern sagen, das ist eine Bombensache, wenn du es tust. Aber du wirst eh keine Arbeit finden. Ich stehle dir schon die Hoffnung für die Zukunft. Aber dafür kaufe ich mir noch ein Auto davon und noch ein Auto und noch ein Auto. So sind wir Menschen. Wir. Nicht die. Wir. Wir. Da kommt die Bosheit heraus. Deswegen fühlen sich Menschen ungewollt in dieser Welt. Weil andere boshaft sind bis zum geht nicht mehr. Und selbst die, die ungewollt sind, haben die Bosheit auch im Herzen. Ist genauso da. Selbst die, die das erlebt haben, werden plötzlich auch zu boshaften Menschen und lassen andere Menschen das spüren, was es heißt, ungewollt zu sein. Wie bringen wir Menschen das zusammen? Ist das nicht interessant? Das ist ein Mensch, der eh so ungewollt war im Leben und es alles erlebt hat und dann vielleicht das immer von Gerichtspsychiatern auch noch dahingestellt wird, das hat die Person alles erlebt, aber diese Person müsste doch dann sagen, okay, dann will ich doch, dass andere sich gewollt fühlen. Nee, dann bringe ich die auch noch um. Das bringen wir gar nicht zusammen. Das zeigt uns nur eines, wir können unser Herz nicht verändern, wir können unser Denken auch nicht verändern. Betrug, da wird betrogen und gelogen, was das Zeug hält. Und ich sagte das ja gestern Abend, der eine sagte mir, wir sind ein bisschen ehrlicher als die anderen. Mein Sohn, er hat Fußball gespielt lange und er spielt in einer Mannschaft, die wurde trainiert von einem ehemaligen Bundesliga-Profi. Und es ging, manchmal im Leben ist es halt so, geht es um Aufstieg und Abstieg. Und bei ihnen ging es gerade um Abstieg. Und es war das letzte Spiel und das Spiel stand 0-0 bis fast zum Schluss. Bis der Ball am Dominik seine Hand ranging. Und die gegnerische Mannschaft, natürlich, das wissen wir alle, wenn es um uns geht, dann haben wir sofort die anderen im Blick. Und die alle gebrüllt haben, Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Und dann schon Mannschaftskameraden von ihm sagten, nee, der Ball, der ist ihm, der ist Eckball, ist das, und der ist irgendwo rangesprungen. Und da kam der Schiedsrichter zum Dominik und fragte ihn, haben Sie den Ball mit der Hand berührt? In der letzten Spielminute, so ist es manchmal, Leben ist nicht immer Hollywood. Und er sagte, ja, ich habe einen Ball mit der Hand berührt. Und wie es dann manchmal so ist, eben, das Leben hat auch nicht immer ein Happy End, ein glückliches Ende. Fußball schon gar nicht. Und die gegnerische Mannschaft bekommt den Strafstoß zugesprochen und die schießen das Tor, das entscheidende Tor, die Mannschaft steigt ab. Und sofort eine Spielertraube um meinen Sohn, erwachsene Männer, die alle gute Berufe haben, sofort, Dominik, mach sowas nie mehr wieder. Das heißt, weißt du, für unseren kleinen Klitschenverein, da kannst du doch mal lügen. Da muss man nicht immer so gerade sein. Und sein Trainer kam in die Mitte und sagte, ich möchte, dass der Dominik, so heißt mein Sohn, das immer wieder tut. Weil Lüge gibt es genug in dieser Welt. Wir brauchen junge Männer, die dafür einstehen, für das, was gerade ist, was treu ist und was wahr ist. Wir brauchen junge Männer, die ein verändertes Denken haben, die sich nicht gefangen nehmen lassen von dem Denken dieser Welt. Wir brauchen junge Frauen, die ein verändertes Denken haben, ein gerades Denken, die sich nicht gefangen nehmen lassen von dem Denken dieser Welt. Lass mal 5 Grad sein, das wird schon irgendwie werden. Gott drückt alle Augen zu, auch die Hühneraugen. Nee. Um das geht's, wisst ihr, in dieser Welt. Und ich möchte es ganz bewusst an euch Jungen sprechen heute Abend. Ich spreche für alle, die auch in der Finsternis sitzen dahin, ne? Aber mal für diejenigen, ihr seid diese Generation, wisst ihr seid die Generation, die dieses Land prägt, ihr seid diese Generation, die eure Gemeinden prägen. Ihr seid eine Generation, an der sich noch einmal eine Generation ausrichten kann. Hier drin sitzt eine ganze Generation von Menschen. Einige davon sagen, ich wollte gerne, aber ich kann nicht mehr. Ich bin schon so gefangen in diesem Leben, in dieser Welt. Ich kann gar nicht mehr loslassen. Das stimmt alles, was der da vorne sagt. Stimmt alles. Aber ich kann nicht mehr loslassen. Stimmt alles. Ich wünschte, mein Denken würde sich verändern. Aber dann müsste ich morgen zu meinem Chef gehen und müsste sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen. Aber es geht nicht, weil ich habe einen Kredit abzubezahlen. Ich muss dies, meine Kinder, die sitzen da vorne, Herr Spindler. Die haben so ein gutes Leben, der Kerle kann Skifahren gehen, weil ich ihm das ermögliche. Snowboarden und sein iPhone, das er hat. Meinst du, Heinz Spindler, das hat der Kerle, das ist ihm einfach so zugefallen? Nee, das habe ich erarbeitet. Klar, ich habe da schon ein paar Kompromisse gemacht. Aber die Welt ist eben Kompromisse. Da vorne sitzt eine Generation, ihr könnt nochmal sagen, Jesus, wenn das alles stimmt, dann will ich das, dass du aus mir einen geraden Menschen machst. Ich will das. Dass dein Wesen, dein gerades Wesen, deine Wahrhaftigkeit, deine Klarheit, deine Reinheit sichtbar wird in dieser Welt. Ich will wirklich, dass du mir die Augen öffnest. Ich will wirklich das Evangelium verstehen, Jesus. Und zwar so ein Maße, dass es mein ganzes Leben verändert. Dass ich wirklich nicht mehr auf mich schaue, Jesus. Ich will es nicht bei so einem Anspiel lassen hier vorne, Jesus. Nimm mein Leben. ist ja eh dein Leben. Du hast es doch geschaffen. Nimm's und mach es dazu zu dem, wozu du es geschaffen hast. Dass dein Denken sichtbar wird. Deine unschlagbare Liebe, obwohl sie sich ans Kreuz geschlagen haben, wird deine unschlagbare Liebe sichtbar in meinem Leben. Deine Wahrheit, Jesus. Deine Gerechtigkeit. Dein Mitleid, nicht mein Selbstmitleid. Dass mein Leben ergriffen wird von deiner Liebe. Und wisst ihr, das ist der Schlüssel dafür, und das sage ich euch, um glücklich zu werden. Wenn Christus dein Herz ganz eingenommen hat. Und da gibt es Menschen in deinem Umfeld, die sagen, das stimmt schon, aber nicht zu radikal, weil es ist gefährlich, weil du musst schon ein bisschen an dich auch denken. Man kann das schon ein bisschen, wir nennen es halt nicht Betrug. Es sind aber so Halbwahrheiten. Ah ja, so sind wir halt. Herr Jesus, schenkt es, dass deine gebende Art mein Leben bewohnt und nicht die Zügellosigkeit dieser Welt, von dem spricht Jesus auch, die Zügellosigkeit. Schlagen über die Stränge bis zum geht nicht mehr. Jesus, deine gebende Art und nicht der menschliche Neid, weil Jesus sagt, im Herzen ist Neid. Habt ihr es schon mal erlebt? Ihr, die im Licht sitzt und ihr, die in der Finsternis sitzt. Die Neid. Immer die anderen, denen geht es immer besser als mir. Komisch, gell? Die haben immer Erfolg. Die haben immer die besseren Kinder, die haben die besseren Eltern. Die haben immer mehr als ich. Und wenn die was wollen, bekommen die es. Aber warum nicht ich? Die Lästerung, die im Herzen ist. Hey, hast du den schon mal gesehen jetzt, den Typen da? Da in der Schule wirklich, jetzt mal echt, ne? Ich meine schon, natürlich sind wir Christen, aber das ist der letzte Heuler. Na klar, müsste man den eigentlich müsste man ihm helfen, ne? Aber es ist schon ein bisschen ein komischer Typ. Auch der Lehrer ist schon ein bisschen durchgeknallt da vorne. Und wenn es die ganze Klasse sagt, warum soll ich nicht sagen? Wenn es die ganze Belegschaft sagt, warum soll ich dann ausgerechnet dagegen reden, Herr Spindler? Warum ausgerechnet? Das müsst ihr nicht mich fragen. Das müssen wir alle dem fragen, der ans Kreuz gegangen ist und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die denken alle nicht gerade. Die tun sich selbst nichts Gutes, indem sie dich, den allmächtigen Gott, ablehnen. Die denken gar nicht richtig. Und es kann erst in ihr Leben hineinkommen, wenn mein Blut vergossen ist, für die Schuld dieser Welt, wenn die Möglichkeit geschaffen ist, dass der Mensch ein neues Herz bekommt. Indem Menschen an mich glauben, an den, der für sie ans Kreuz gegangen ist. Für diesen Neid, für diese Zügellosigkeit, für diese Boshaftigkeit, für diesen Ehebruch, für diese Unzucht, für diesen Hochmut, für diese Unvernunft, von der Jesus Christus spricht. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Es bestimmt dein Denken. Es ist da, nicht alles, aber eins davon. Seit dem Sündenfall. Deswegen versuchen sich Menschen auch Götter zu machen. Und manche sagen, es gibt überhaupt keinen Gott. Hochmut. Und mein Gott ist besser als sein Gott. Ich weiß zwar jetzt nicht so ganz genau, was besser dran ist, aber hauptsächlich sich ein bisschen rauszulocken. Das alles so ein bisschen so zu kitzeln in dieser Welt. So sind wir Menschen. Das Denken. Endlich kann ich klar denken. Was navigiert mich eigentlich durch mein Leben, könnte man da fragen. Was navigiert euch durch euer Leben? Unser Denken. Die Frage ist, ist es der Wille Gottes oder sind es meine eigenen Berechnungen? Ist es mein Zorn? Ist es meine Enttäuschung? Ist es mein Schmerz? Ist es meine Angst? Ist es meine Bitterkeit? Sind es meine Tränen? Ist es meine Unsicherheit, die mich durchs Leben navigiert? Und deswegen trete ich immer ein bisschen so auf als der große Macker oder die große Mackerin. Es ist ganz interessant, ne? So kleine Hunde, die kläffen ja meistens. Und es sind oft so unsichere Menschen, die plötzlich dann so das Kläffen anfangen. Und wenn man dahinter schaut, ich kenne so Checker bei uns, so Jungs, die auf der Straße waren im Friedrichshafener Raum, und die sind in der Gruppe, wenn die auftreten, die reißen die ganze Welt ein. Und wenn ich so einen mal allein im Bus treffe, ne, dann, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. So viele Fenster gibt es gerade in dem Bus, dass ich rausschauen könnte. Und dann gehe ich schon mal hin und sage, grüß dich. Wir haben uns doch schon mal getroffen, oder? Und manchmal sind es ganz peinliche Situationen, wo wir uns getroffen haben. Aber jetzt treffen wir uns wieder. Meistens trifft man sich zweimal im Leben. Und dann merkst du, diese Unsicherheit, die wird verborgen in so einer großen Gruppe, wenn sie alle schreien. Und wenn ich ganz alleine bin, dann wird es deutlich, wer ich bin. Was navigiert mich durch mein Leben? Was bestimmt mein Denken? Ist es die Erziehung, die ich hatte? Wir denken eben christlich, weißt du? Wir denken eben christlich. Also das heißt, wir wissen, was man tun und was man nicht tut. Es macht für dich keinen Sinn, für mich eigentlich auch nicht, aber wir denken christlich. Ich nehme es mal so. Ja, über die anderen lässt sich immer leicht reden. Was navigiert mich durchs Leben? Sind es die Werte, die mir eingetrichtert wurden? Obwohl es gar nicht meine Werte sind. Die Weltsicht, das tut man und das tut man nicht. Sind es meine Freunde? Ist es meine Kultur, die mein Denken bestimmt? Es sind wichtige Fragen, weil irgendwann wird es deutlich, was mein Denken bestimmt. Meistens in Situationen, bei denen ich nie damit gerechnet hätte, dass es dann so ist. Und in denen treffen sich dann viele Menschen wieder, die sagen, das hätte ich nie von mir gedacht. Und meine Nachbarn hätten es auch nie von mir gedacht. Weil du nicht realistisch warst, weißt du? Du hast es nie angenommen, wie dein Herz wirklich ist. Seit dem Sündenfall ist dein Herz absolut verloren. Und du bist nicht dafür geschaffen, um das besser zu machen, sondern dass du den das zulässt, der dir ein neues Herz schenkt, dir ein neues Herz zu schenken. Ein Herz, in dem, ich nehme es mal so, die Gedanken Gottes sind. Ein Herz, in dem sich das Wesen von diesem einen wahren Gott breit macht. Dieser eine Gott, der nur wirklich lieben kann, der nur geben kann, der nur wahrhaftig ist, nur gnädig ist, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und der Herzen verändert. Als unser Sohn das Studium abgeschlossen hat, hat er eine Prüfung noch total verhauen. Der hat es nicht fertig gebracht. Und wir fuhren dann noch zur Professorin, und der hätte es noch fertigstellen können, aber der war innerlich so verkrampft, der konnte es gar nicht fertigstellen. Und dann ging er rein zu dieser Professorin und hat ihr erklärt, ich habe es nicht fertig bekommen. Und sie sagte, aber das weiß man noch 14 Tage im Voraus, Herr Spindler. Und er sagte, nee, ich habe es echt nicht 14 Tage im Voraus gewusst. Und das hat er wirklich nicht. Es gab einen besonderen Grund dafür. Und dann, als wir nach Hause fuhren, die Professorin sagte ihm noch, Herr Spindler, Sie sehen heute so blass aus. Lassen Sie sich doch einen Attest ausstellen vom Arzt und bringen mir das Attest. Mit anderen Worten, ich will Ihnen noch eine gute Brücke bauen. Dann, wissen Sie, dann waren Sie krank und dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann man das nochmal nachholen. Und der Dominik sagt, aber ich bin gar nicht krank. Der hat bloß wenig geschlafen. Aber sie sagt, naja, aber gehen Sie doch trotzdem zum Arzt. Und er sagte ihr, ich kann das nicht. Und als wir nach Hause fuhren, war schon auf unseren Anrufbeantworter, die Stimme dieser Frau. Und ich sagte, sie soll ihm nochmal zurückrufen. Er rief sie nochmal zurück und sie sagte ihm nochmal das Gleiche. Herr Spindler, gehen Sie doch bitte morgen zum Arzt, lassen Sie sich einen Attest ausstellen. Sie wollte ihm nur helfen. Und er sagte, ich kann das nicht. Und statt zum Arzt zu gehen, ist er morgens dann wieder hingefahren und hat der Frau erklärt, warum er das nicht kann. Weil ich mit Jesus lebe und Jesus lügt nicht. Es geht nicht. Und er konnte dann sein Studium trotzdem weitermachen. Die Frau hat es aber nicht gewusst. Also sie wollte ihm eine Eselsbrücke bauen. Und manchmal ist es ja so im Leben, wisst ihr, wenn es gerade dann so dran ist, ja, wenn es dann zählt, dann wird es deutlich, woran unser Herz wirklich hängt, versteht ihr? Dann wird es deutlich, wie wir wirklich denken. Wenn die letzte Chance, der letzte Strohhalm zieht, dann wird es deutlich, wie wir wirklich denken. Mein Freund, türkischer Herkunft, Muslime gewesen, kam zum lebendigen Glauben an Jesus, hat auf einer Bank gearbeitet und er wurde dann gebeten, durch die Leitung verschiedene Leute anzurufen und einfach ein bisschen, war gerade Konfirmation vor der Haustür, wie sie ihr Geld anlegen können. Und er sagte, das kann ich nicht, weil ich kenne die Leute, die ich anrufe. Und viele davon sind froh, wenn sie überhaupt ein bisschen Geld haben. Aber die Bank, die hat schon dran gedacht, naja, können wir noch ein bisschen mehr machen. Und seine Chefin sagte ihm, aber Sie wollen doch mal Filialleiter werden, oder? Und er sagte, ab heute möchte ich das nicht mehr. Will ich nicht mehr. Wissen Sie, ich habe mal so gedacht, das stimmt. Ich habe mal so gedacht, alles rauszuholen aus diesem Leben. Ich habe mal so gedacht, mit Halbwahrheiten durchs Leben zu kommen, aber jetzt nicht mehr. Weil ich den kennengelernt habe, der die Wahrheit ist, der das Leben ist. Und wenn Sie den kennenlernen würden, der wird Ihr Herz auch so verändern. Und das ist gerade das Problem, das ist die Not dieser Welt, dass Menschen nicht so denken. Unsere Politiker sagen, die Bibel ist kein Buch für Politik, um Politik zu machen. Das stimmt, aber sie ist ein Buch für Politiker. Weil da drin steht, dass Gott die Könige ein- und absetzt und dass sich die Könige bei ihm mal verantworten müssen. Somit ist es ein Buch für Politik, weil das, wenn die Menschen sich an dieses Buch halten, an die Bibel, gewirkt durch den Heiligen Geist, nicht durch Schriftgläubigkeit, so, ich muss mich sklavisch dieses Wort halten. Nee, indem ich es halte, weil es gut tut. Es tut mir so gut, wenn ich dieses Wort lese. Der Psalmist sagt, dein Wort ist mir wie Honigseim. Das tut mir gut, das ist heilsam, das macht mir die Augen auf, das bewahrt mein Herz, dieses Wort, das ist eine Bombensache. Und wenn ich mich auch sogar noch daran erinnere, du sollst nicht stehlen und wenn es in meinem Herzen ist und sogar noch die Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, dann kannst du nur gut werden. Das kann doch nur gut werden. Wisst ihr, das ist die Wahrheit. Das ist ein Buch für jeden Menschen. Und dieses Buch ist ein lebendiges Wort. Und gewirkt durch den Heiligen Geist verändert es unser Leben, Stück für Stück. Nicht immer so instantmäßig, Stück für Stück. In Gottes Art, zu seiner Zeit, Schritt für Schritt. Es verändert unser Denken. Plötzlich denken wir ganz anders, wenn dieses Wort unser Herz beeinflusst. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei mir. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Da geht es nicht um Lebenserfahrung. Du wirst schon noch sehen, wohin du kommst. So genau kann man es nicht sehen. Jetzt hast du noch den Kinderglauben, aber wenn du mal erwachsen wirst, dann wirst du schon sehen, dass es nicht so einfach ist. Die Bibel sagt, dieses Wort Gottes, das macht mich noch klüger als all die anderen, weiser. Nicht, dass ich dann von oben herabschaue auf die anderen, aber dass ich die Welt mit anderen Augen sehen darf. Mein eigenes Leben, das Leben der anderen. Dass ich plötzlich die Welt mit realistischen Augen sehen kann. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. Nicht, weil ich ein egoistischer Schnösel bin, nee, sondern weil ich deine Vorschriften bewahrt habe. Die sind in meinem Herzen drin und die tun so gut. Von jedem bösen Pfade habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Nicht bin ich von deinen Rechten gewichen, denn du hast mich unterwiesen und es tut so gut, lebendiger Gott. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Auch unsere Politiker würden Einsicht empfangen. Aus dem Wort Gottes. Ich habe muslimische Hassprediger kennengelernt, die für Christenverfolgung standen. Ihr Leben hat sich total radikal verändert, als sie begannen, die Bibel zu lesen und ihnen der lebendige Gott begegnet ist. Und sie plötzlich wussten, ich konnte ja gar nicht anders als hassen, ich konnte nicht anders denken, das ist meine Kultur, das ist meine Tradition, das ist meine Religion. Aber dieses Wort der Bibel, umgesetzt durch den Heiligen Geist, im Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen vom Tod, das verändert mein Denken. Plötzlich wird aus einem Hassprediger ein Mensch, der um Vergebung bittet. Der die Menschen, denen er alles geraubt hat, beschenkt mit Reichtümern. Weil es gut tut, dieses Wort. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Aus deinen Vorschriften. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Nicht, weil es meine Ideologie ist oder weil es meine Religion entspricht. Nee. Sondern ich merke, es tut so gut, wenn du, der du die Wahrheit bist, lebendiger Gott, in mir herrscht durch Jesus Christus. Es tut so gut. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht für meinen Pfad. Psalm 119, Vers 97 bis 105. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, und zwar des Wortes wegen, das ich zu euch gesagt habe. Verstehst? Das Wort, sagt Jesus, das reinigt dich. Meine Worte reinigen dich. Du musst dich nicht selbst reinigen. Du musst auch nicht vor deiner Sünde davonlaufen. Bring mir doch dein zerschlagenes Herz. Bring mir doch deinen Unglauben. Bring mir doch deine ganzen Zweifel. Bring mir doch deine Unversöhnlichkeit. Bring es doch her und sag, Jesus, wenn das wirklich geht, mach irgendetwas draus. Ich kann das gar nicht denken. Ich brauche ein klares Denken. Veränder mein Denken. Und jemand sagte, die Nachfolge, Jesus nachzufolgen, gibt die eigentliche Garantie, dass das Christentum nicht eine Poesie ist, eine Mythologie oder eine Idee im abstrakten Sinn, irgendwas Komisches. Gesundheit. Wenn Christus regieren beginnt und uns in seine Nachfolge nimmt, und das kann man nicht machen, wisst ihr. Deswegen ist es wirklich so, mir fällt es manchmal schwer, Menschen zum Kreuz zu rufen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die haben sich mal entschieden für Jesus. Und ihre Herzen sind so leer. Sie hatten ein schlechtes Gewissen gehabt. Und vielleicht hilft es dann. Oder sie fühlen sich ungewollt. Vielleicht hilft es dann. Sie fühlten sich nicht geliebt. Vielleicht hilft es dann. Ich glaube an das Wort von Jesus Christus, das sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. An diese Wahrheit glaube ich. Ich glaube daran, dass Jesus Christus ruft in das Leben, derer, die hier im Licht sitzen oder die in der Finsternis sitzen. Und plötzlich ist ein Mensch getroffen und merkt, Das stimmt, das ist alles in meinem Herzen. Und ich werde es nicht los. Und plötzlich sagt dieser Mensch, Jesus Christus, wenn das alles stimmt über dich, dann beginn doch dieses Herz zu regieren. Denkt anders. Glaubt ans Evangelium, an die frohmachende Botschaft. Das Reich Gottes steht vor der Tür, sagt Jesus. Lasst doch den, der das Reich Gottes verkörpert, ein in euer Leben. Jesus, mit all meinem Zittern und Zagen, aber ich bring dir mein zerschlagenes und zerbrochenes Herz. Was soll ich noch damit? Veränderst du mit deinem Wesen? Ich möchte aufhören, mir ständig Hoffnung einzureden, sondern ich will endlich erleben, dass du wirklich diese Hoffnung der Herrlichkeit bist, Jesus. Ich will aufhören, ständig irgendwelche Lebensphilosophien zu lesen, die mein Leben noch besser machen könnten. Ich will, dass du, Jesus, regierst. Das ist, was ich will. Wie dieser Seifenfabrikant und der Pastor. Wissen Sie, sagt der Pastor, das ist die Sache eben. Es nützt nichts, wenn ich es anschaue und vielleicht sklavisch versuche einzuhalten. Und es ist mir nur eine Plage, dieses Wort. Jesus, lass es doch wahr werden. Lass es doch wahr werden. Und plötzlich bin ich von einem, der verloren wurde, zu einem, der gefunden wurde von dir, Jesus, von deiner Liebe. Und plötzlich zählt es in meinem Leben. Ich schaue gar nicht mehr drauf, dass ich ungewollt bin in dieser Welt. Nee, weil du willst mich ja. Und weil du mich willst, willst du durch mich die anderen, die auch alle ungewollt sind. Weil jeder Mensch sich irgendwie ungewollt vorkommt in dieser Welt. Ich genüge nicht mehr. Hier sitzen Leute, die werden jetzt 50, sind schon über 50. Manche sitzen da, die haben das erlebt, wie das ist, wenn man den keinen Beruf mehr bekommt, weil man schon über 50 ist. Hier sitzen junge Leute, die merken, ich genüge in dieser Schule gar nicht, in der ich bin. Deswegen muss ich auch ein bisschen eine coole Checker sein. In der Jugendgruppe bin ich schon anders, das stimmt schon, aber in der Schule, da muss ich schon ein bisschen anders auftreten. So brutal ist diese Welt und ist die Wahrheit. Und was mache ich? Spiele ich jetzt ein Theater? Nee, ich will das Theaterspielen aufhören. Das habe ich lang genug gespielt. So bin ich, Jesus. So ist mein Herz, so ist mein Leben. Aber du bist so anders. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber du kannst dieses Leben anders machen. Weil du bist dieses andere Leben. Und deswegen gebe ich dir das alles. Und ich bin gespannt, was du draus machst. Wisst ihr, ich bin der Vater von 3 erwachsenen Kindern. Das ist alles miterlebt, wie sie sich durchgekämpft haben durch dieses Leben. 2 Töchter, ein Sohn, alles miterlebt. Die anderen, die leben so, wir leben so. Ich habe das alles miterlebt, auch wisst ihr, was dieser fromme Krampf bedeutet. Ich habe meinem Sohn mal gesagt, Dominik, ich muss mich entschuldigen, ich habe ihn nicht Fußball spielen lassen. Ich wollte nicht, ich bin erst mit 24 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Und manchmal denke ich, der war gar nicht lebendig, dieser Glaube. Weil ich habe so viel Angst gehabt plötzlich in dieser Welt. Angst, was verkehrt zu machen. Und aus dieser Angst heraus, dass ich was verkehrt machen könnte und diese verkehrte Welt etwas an meinem Sohn verkehrt machen kann, dass er in die verkehrten Kreise kommt, im Fußballclub, habe ich ihm verboten, Fußball zu spielen. Steht jetzt nicht so in der Bibel, aber ich habe mir schon ein paar Verse so rausgesucht, die ich ihm geben könnte. Und vor kurzem, er ist jetzt 28, der Dominik, habe ich mich bei ihm entschuldigt und sagte, Dominik, das tut mir so leid, dass ich das gemacht habe. Und weißt du, was das entsprang aus dem Herzen, das Angst hatte, wirklich Angst. Ich mache irgendwas verkehrt. Ein Herz, das nicht auf Jesus vertraut hat. Wenn mein Herz auf Jesus vertraut hätte, wisst ihr, dann hätte ich einfach leben können in dieser Welt und wissen können, Jesus hat alle Macht der Welt, meinen Sohn zu bewahren. Alle Macht der Welt. Alle Macht der Welt. Jesus ist der Einzige, der das Herz dieses jungen Mannes ziehen kann, dass er sich geliebt weiß vom lebendigen Gott. Ich kann meinen Sohn eintrüchtern, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Christen, sagen die Wahrheit. Und weil er in so einer frommen Familie aufwächst, sagt man eben die Wahrheit. Aber wisst ihr, wenn es nicht aus dem Herzen kommt, das gewirkt ist durch die Liebe Gottes, dann ist es nur Rechthaberei. Dann wird es einengend. Und es merken die anderen. Es ist auch boshaft, weil ich einer anderen eine auswischen will, weil der verkehrt lebt und ich lebe richtig. Es muss aus einem Herz kommen, das von Jesus bewohnt ist. Und wenn Jesus die Menschen ansprach, die Sünderin, die Ehebrecherin, plötzlich hat sich ihr Leben verändert. Den Zöllner, der auf dem Baum saß und Geld gestohlen hat bis zum geht nicht mehr. Plötzlich hat sich sein Herz verändert, als Jesus zu ihm ins Haus kam und er sagte, ich glaube nicht, dass Jesus ihm eine Bußpredigt gehalten hat. Aber schon die Begegnung mit Jesus Christus hat ihn schon gemerkt, oh, da passt irgendwas nicht in meinem Leben. Religion habe ich jetzt selbst in der Hand, das kann ich selbst bestimmen. Also das Maß, wie viel gut Mensch ich sein möchte, kann ich selbst bestimmen. Aber dass sich das Herz plötzlich so verändert und ich von einem Menschen, der immer so ein Raffgier war, so ein Raffgier, zu einem Menschen wird, der plötzlich sagt, Jesus, wenn ich anderen was weggenommen habe, das mir gar nicht gehört, gebe ich es einfach zurück. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das gemacht habe, aber wenn ich es gemacht hätte, gebe ich es einfach zurück. Das ist das Wesen von Jesus. Die Frau, die so entstand wie heute Abend, Cola verkauft hat, hinter diese kleinen Bar da, irgendwo in Deutschland. Und ich ging dahin nach so einem Abend und ich sprach mit der Frau, ich wollte mir nur einen Cola holen. Und die Frau schaut mich an und sagt, sie haben aber einen schönen Haarschnitt. Heute Abend nicht, ne? Ich gehe morgen zum Friseur, keine Panik. Aber damals war es so, da war ich gerade frisch beim Friseur und sah noch besser aus. Und die Frau sprach mit mir und sagte eben, sie haben aber einen schönen Haarschnitt. Und ich merkte, dass irgendwas tief drin in dem Herzen dieser Frau. Und ich fragte sie, was machen Sie eigentlich sonst noch so, also außer Cola verkaufen und so? Und sie guckt mich an und sagt, wissen Sie, ich singe manchmal im Kirchenchor. War so Mitte 30, die Frau. Und dann schaute ich sie an und sagte, wissen Sie, was ich glaube? In der Hölle werden mal viele Menschen sein, die haben im Kirchenchor gesungen. Und die Frau bricht in Tränen aus und sagt, das ist mein Problem. Sie war eine stadtbekannte Ehebrecherin. Das hat jeder gewusst im Kirchenchor, ich nicht. Aber der Herr Jesus hat es gewusst, versteht er? Das habe ich nicht einfach so gesagt, sage ich nicht jedem, der im Kirchenchor singt, keine Panik. Oder in so einer Band. Na, man muss ja gleich, also alles gleichgewichten. Oder jemand, der da vorne steht. Mich hat mal ein kleiner Junge gefragt, es war ein Cindy-Junge. Er fragte mich, bist du überhaupt gläubig? Mich hat noch nie einer gefragt beim Predigen, aber er hat mich gefragt. Und an dem Abend, dieser betreffende Abend mit dieser Frau, die brach in Tränen aus und erzählte mir ihr Leben, hat 3 Ehen kaputt gemacht in dem Ort, in dem sie lebte. Und jeder hat es gewusst, keiner hat was gesagt. Sie hat so eine schöne Stimme gehabt. Die haben wir gebraucht in unserem Chor. Und dann wollte sie weiterreden und ich sagte, wenn es Ihnen ernst ist heute Abend mit einer Veränderung mit Jesus, dann gehen Sie hin zu dieser Frau, die lebt mit Jesus, sprechen Sie Ihr ganzes Leben aus und lassen Jesus einfach ins Leben rein. Und das hat die Frau gemacht an dem Abend. Ich habe sie nie mehr wieder getroffen. Ich werde sie wiedersehen vor dem Thron Gottes. Weil er an dem Abend begonnen hat zu glauben an den, der für ihre Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. An den, der nicht von ihr fordert, jetzt versuch mal so gut wie möglich so zu leben, wie ich dir das sage. sondern ich lade dich ein, glaub doch ans Evangelium, an dem, der das Herz verändert, das Denken verändert, das Handeln verändert. Glaub doch an den. Und das hat die Frau an dem Abend. Die ging dann hin zu diesen anderen Frauen, denen sie ihre Ehe kaputt gemacht hat, und hat um Vergebung gebeten. Sie konnte die Ehen nicht mehr ganz machen. Aber sie hat um Vergebung gebeten. Sie hat plötzlich klar gedacht. Sie hat gemerkt, ich konnte ja gar nicht anders. Aber das ist nicht die beste Ausrede, ne? Aber jetzt kann ich anders, weil Jesus in mir lebt. Und jetzt soll es anders werden. Und wer sich schockiert fühlte jetzt heute Abend, ihr Lieben, wegen dem Kirchenchor oder wegen so einer Band, vielleicht muss man doch mal dann drüber nachdenken. Es wird sich vielleicht lohnen. Vielleicht. Wie die alte Hedwig mit ihren über 70, die sagte: Heinz, ich bin immer in die Kirche gerannt. Und ich habe das nie wahr werden lassen für mich. Jetzt bin ich über 70, jetzt habe ich endlich verstanden, dass Jesus mein Herr sein will. Und als ich das sagte, hat sich mein ganzes Leben verändert, Heinz. Mein ganzes Leben. Warum habe ich so lange gewartet? Möge Gott uns segnen dazu, dass sich das ganze Leben verändert. Weil das Herz verändert ist, das Denken. Und das Denken bestimmt das Reden. Das Denken bestimmt unsere Aktionen. Das Denken bestimmt unsere Entscheidungen im Leben. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diese Kraft bist, die Herzen verändert. Dass du nicht gekommen bist auf diesen Planeten und von uns Menschen zu fordern, dass wir irgendwie aus aller Kraft und Macht und mit unseren eigenen Mitteln versuchen, das Leben ein bisschen zu verbessern. Und du weißt, Herr, wie geplagte Menschen heute Abend hier sitzen. Geplagt von ihrem Zorn, von ihrer Bitterkeit, geplagt von ihren Enttäuschungen, geplagt davon, weil das Leben nie das hielt, was sie sich versprochen hatten. Geplagt von ihrer Lust, geplagt von diesem Leben im Schatten. Geplagt, immer ein Theater zu spielen in dieser Welt und eigentlich nie wahrhaftig sein zu können. Und sich so sehr wünschten, dass es endlich aufhört. Dass was Neues kommt. Menschen, die geplagt sind in ihren Gedanken und gefangen genommen in ihren Gedanken über ihr eigenes Leben, über das Leben der anderen oder. Herr Jesus, danke, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und Menschen freisetzen möchtest heute Abend, dass sie zu dir kommen, Vergebung empfangen für ihre Schuld, ein neues Herz bekommen, gewirkt durch deinen Heiligen Geist, ein Herz, dass Gottes Reich plötzlich denken darf, in dem Gottes Reich Platz und Raum gewinnt. Dein Wesen, Jesus, seine Wahrheit, deine Gnade, deine Herrlichkeit, das brauchen wir. Und das bitte ich, Herr, dass du das uns allen schenkst, dass uns das bewegt. Dass uns dein Wort plötzlich lieb wird, wie eine Fußesleuchte. Und wir merken, wie uns das Lesen deines Wortes verändert, gewirkt durch deinen Heiligen Geist. Das Wort, das vielleicht lange tot war für uns, aber plötzlich lebendig wird. Weil du, der du das Leben bist, in uns gekommen bist. Herr, erbarm dich, Jesus. Erbarm dich. Zieh Herzen zu dir. Lass Menschen verstehen, die heute Abend hier sitzen und verloren sind für Zeit und Ewigkeit, dass es nicht ihre Bestimmung ist. Sondern ihre Bestimmung ist geschaffen, damit du, der lebendige Gott, Raum gewinnst im Denken und dass das Denken das Handeln bestimmt, das Leben bestimmt, das Wesen bestimmt. Ich bitte dich für diese jungen Menschen, die hier vorne sitzen, die hin und her geworfen sind in dieser Welt, die ringen und kämpfen. Sie wollten es gern so richtig tun und fühlen sich doch manchmal auf der Verliererseite, manche von ihnen. Herr, schenk ihnen, dass sie ein Herz bekommen, das ganz auf dich vertraut, sich ganz geliebt von dir weiß. Ein Herz, das verändert ist durch deinen Heiligen Geist. Ein Herz, das dran glaubt, dass dein Blut alle Schuld bezahlt hat und dein Blut allein uns rein macht, nicht unsere guten Vorsätze, sondern dein Blut. Und dass es auch gilt, ein für alle Mal. Und wir dann als Menschen Gottes in dieser Welt leben dürfen, als Jesus-Menschen. Und dein Wesen sich mehr und mehr breit macht in unserem Leben und durch unser Leben in diese Welt hinein, die es so bitter nötig hat. Amen. Das ist eigentlich der Kern der Botschaft. Wenn ich ein verändertes Denken habe, dann weiß ich, wo ich hingehe, wenn ich hier abgeschlossen habe. Deswegen muss ich auch nicht alles rausholen aus dem Leben. Und dann kann ich hingehen und kann um Vergebung bitten. Und bittere Herzen werden plötzlich zu süßen Worten, wenn dieser Jesus regiert. Und heute Abend war das vielleicht auch ein Wort an uns Christen, wisst ihr, an Menschen, die sagen, ich kenne diesen Jesus, aber ich bin so bitter und so hart. Deswegen ist auch keiner mitgekommen aus meiner Nachbarschaft, weil sie mich wahrscheinlich kennen. Ich habe auch noch gar nicht mehr dran gedacht, jemanden einzuladen, weil ich mich so schäme, weil mein Denken verkehrt ist. Weil ich nicht denke, Jesus, dass du das kannst, diese Person wirklich herauszuholen aus der Wohnung. Ich denke gar nicht, Jesus, dass du wirklich meinen Nachbarn erreichen willst, retten willst. Das denke ich gar nicht. Theoretisch schon immer. Herr Jesus, jetzt gehe ich wieder heim in meine Ehe, die eine Katastrophe ist. Und eigentlich bist doch du Herr. Dann sei doch Herr jetzt, Jesus. Nimm mir meine Rechtgläubigkeit, meine letzte Wahrheit, die ich den Leuten immer wieder geben will. Und füll dieses Herz mit deiner Gnade. Mit deinem Wesen. Wenn ich morgen in die Schule gehe. Ich danke dir, Jesus. Ich habe Angst, aber du lebst. Und du bist Herr. Und ich bin gespannt, wie du es machst. Ich habe keine Ahnung. Aber gib dein Zeugnis durch mein Leben in diese Welt hinein. Wie auch immer. Weil du lebst und du kannst es. Ich bin gespannt. Und dann erleben wir wunderbare Dinge mit Jesus. Und das Herz wird fest. Und für diejenigen, die das total fremd finden, aber merken, heute Abend könnte was dabei sein. Wie diese Frau Cola verkauft. Und eines Tages wird sie heimfliegen jetzt zu Jesus und leben. Und wenn das heute Abend vielleicht ihr Abend war, war ein bisschen lang, stimmt. Aber über gute Dinge lässt sich, ist auch mal nicht schlecht, wenn man mal lang drüber nachdenkt. Ne? Champions League schaut man auch 1,5 Stunden. Dann kann das so sein, so ein Gebet sein. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Es ist nicht mehr mein, es ist dein, Jesus. Komm du in mein Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn es möglich ist, tu es, Jesus. Amen. Dieses Gebet ist auch abgedruckt in so einem kleinen Heftchen. Es heißt Heimkommen. Wer sagt, ich würde es gerne mit heimnehmen, für mich nochmal durchlesen und für mich dann eventuell auch beten. Herzlich eingeladen, das Gebet abzuholen. Und wenn jemand sagt, ich würde es jetzt festmachen, herzlich eingeladen. Wir haben Mitarbeiter hier, die haben hier so ihr Namensschild, ich bin da. Und wir möchten Menschen gerne helfen auf diesem Weg. Auch diejenigen, die wissen, was das alles bedeutet, aber total von der Bahn abgekommen sind. Kehrt um, sagt Jesus, kehrt um, glaubt ans Evangelium. Das Reich Gottes wird euch verändern. Der Geist Gottes. Amen.